Heute Morgen wollen wir uns mit einem wichtigen Thema beschäftigen, und zwar die Wichtigkeit der Buße in unserem Leben. Und Paulus und die Schrift sagt sehr, sehr viel über die Buße. Wenn ihr aufschlagen, schlagt 2. Korinther 7, dann sagt Paulus einiges dazu. Der 2. Korintherbrief ist ein Brief eines Hirten, Paulus, an eine verweltlichte Gemeinde. Eine Gemeinde, die leider mehr in die Welt eingedrungen ist, als sie sollte. Paulus hatte regen Kontakt mit dieser Gemeinde in Korinth durch mehrere Besuche von ihm selber. Wahrscheinlich hat er 4 Briefe geschrieben, müsst ihr euch mal vorstellen. Paulus hat 4 Briefe an eine Gemeinde geschrieben. Und der 4. Brief und den Besuch seiner Mitarbeiter und da waren viele Mitarbeiter von ihnen, haben die Gemeinden auch besucht, vor allem aber Titus, der gerade in diesem Kapitel, Kapitel 7, 2. Korintherbrief, Kapitel 7, eine positive Nachricht über die Bußfertigkeit und das bußfertige Verhalten der Korinther übermittelt, was für Paulus extrem wichtig war. Der 2. Korintherbrief ist für uns so wichtig, weil wir hier so deutlich sehen, wie ein von Gott geleiteter Hirte mit Problemen in der Gemeinde umgeht und wie eine echte Buße in der Gemeinde aussehen muss. Also das ist ein extrem wichtiges Thema. Für Paulus war es von größter Bedeutung zu erfahren, wie es um das Herzstück der Gemeinde Korinth steht. Er wollte es wissen. Es war ihm so wichtig, dass er wahrscheinlich teilweise schlaflose Nächte darüber hatte und auch Tränen vergossen hatte. Haben Sie wirklich verstanden, war die Frage an ihn, was es bedeutet, in einer Welt zu leben, aber nicht von der Welt zu sein? Das war die große Frage, die er sich stellte. Haben Sie verstanden, in dieser Welt zu leben als Gemeinde, aber nicht von der Welt zu sein? Ich habe die letzten 2,5 Tage in einer Gemeindegründung einen Vortrag gehalten mit Cheryl oder Vorträge gehalten mit Cheryl über Ehe und Familie. Und natürlich kommt man ins Gespräch und viele wichtige interne Sachen, wo das Herz blutet von einigen Leitern und auch die guten Sachen zu erleben, zu sehen sind und worüber gesprochen wird. Aber die Frage ist immer wieder, wie weit können wir gehen? Wie weit müssen wir uns abgrenzen von der Welt? Haben wir erkannt, oder man könnte sagen, natürlich haben die Korinther damals erkannt, dass ihr Lebensziel nicht ihr eigenes Erfüllung ist, sondern Jesus Christus in allem die Ehre zu geben. Lassen wir das mal umdrehen. Haben wir erkannt, dass unser Lebensziel nicht ist, zur eigenen Erfüllung zu leben, sondern Christus alle Ehre zu geben? Wir sind hier in der Gemeinde nicht zusammen, um uns zu erfüllen. Auch nicht der Gottesdienst ist dazu da, dass wir erfüllt werden, nur von Jesus Christus, aber nicht um unser Eigenwillen, sondern um den Herrn die Ehre zu geben. Haben Sie verstanden, dass Ihre Hoffnung nicht hier in hier und jetzt liegt, sondern in der Zukunft, in der Gegenwart Ihres Herrn Jesus und Ihren Retters? Wir haben das gerade gesungen, wir haben darüber gesprochen. Thomas hat das angesprochen. Das ist genau das, wo wir, unsere Freude ist in der Zukunft. Haben wir verstanden, dass unser Leben nicht unser ist, sondern das Eigentum Jesu Christi. Und unser Lebensziel ist, ein Zeugnis von Jesus Christus in der Welt zu sein, Apostelgeschichte 1,8. Und das ist der Korintherbrief, den er hier, dieses Kapitel, was er hier schreibt. Liebe Geschwister, was Paulus sich von der Gemeinde in Korinth wünscht, wünscht er sich aufrichtig, oder wünscht sich aufrichtig jeder Hirte, und ich sage Ältester, auch Diakone, von der Gemeinde, in der er dient. Nicks Wunsch, Markus Wunsch, Arthurs Wunsch, mein Wunsch ist, jeden, den Gott eingesetzt hat zum Hirtendienst, den Wunsch, die Gemeinde in Christus vollkommen darzustellen. Abgesondert und geheiligt von der Welt, für Jesus Christus, unseren Herrn, in einer Art und Weise präsentiert, dass sie heilig ist, dass wir in Hebräer 13, Vers 7 wird immer wieder gesagt, dass wir mit 17, wo wir mit Freuden der Gemeinde dienen, weil sie dem Herrn nacheifern. Hört und liest, wie Paulus das den Korinthern sagte. Im 6. Kapitel, Vers 14 bis 7, Vers 1, sagt er Folgendes. Ich möchte nur, hört nur sein Hirtenherz an. Zieht nicht an den fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit oder Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nicht Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Paulus' Anliegen ist deutlich. Er will eine Gemeinde, die geheiligt und gottgefällig ist oder lebt. Das wird nochmals deutlich in unserem Abschnitt, den wir jetzt lesen wollen, in Kapitel 7, Vers 12 und folgende. Vers 8 bis 12. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es aber bereut habe, denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ich euch betrüben würde, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid in Gott gewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die Gott gewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viele ein ersten Bemühen hat dies für euch bewirkt, dass ihr in Gottes gewollter Weise betrübt worden seid, dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer und Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in dieser Sache rein seid. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessen Willen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessen Willen, der Unrecht geschehen ist, sondern um unseren Eifer für euch zu euren Gunsten offenbart würde vor dem Angesicht Gottes. Paulus' Ziel war es wirklich, den Menschen, er sagte, er hatte einen Eifer, Gunst offenbart würde zum Angesicht Gottes. Er wollte sie reinstellen vor Gott, die Gemeinde. Das war sein Wunsch. Es geht Paulus nicht darum, sie zu verletzen, hat er ganz deutlich gesagt, oder wie man in Deutsch sagt, sie in die Pfanne zu hauen. Genauso das Entgegengesetzte. Paulus wollte sie absondern von ihrer Sünde, in der sie scheinbar gelebt haben. Aber nun, um das zu tun, bedarf es von ihm als Hirte einige sehr gekonnte Eingriffe in das Herz des Problems, um das überhaupt anzurühren in der Gemeinde. Wie schafft man das? Und das ist immer wieder die große Frage. Wie können wir verändert werden in so einer Hinsicht, dass wir in einer Welt leben, die absoluter Sünde nachjagt und trotzdem heilig bleiben und trotzdem abgesondert bleiben, in einer Art und Weise, wo wir trotzdem ein Zeugnis in der Welt sind und nicht uns von der Welt entfernen oder irgendein Mönchtumsantrag leben oder uns so isolieren, dass wir überhaupt keinen Kontakt mehr von der Welt haben, aber in der Welt leben. Und hat einen Vordergrund gesehen, er hat eine Aufgeschlossenheit mit der Wahrheit, hat trotz Schmerzen im Herzen, habe ich gesagt, er war bereit, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es die Gemeinde trifft im Herzen und sie dadurch Schmerzen erlangen. Paulus als Hirte musste Dinge der Gemeinde ansprechen, die definitiv Betrübnis, Leid, Schmerz hervorriefen. Weil er wusste, dass das Gemeindeleben in vielen Bereichen nicht dem Willen Gottes entsprach, damals bei den Korinthern. Und sie nicht die Ehre Gottes gaben. Warum ist das so wichtig für uns auch als Ecksteingemeinde? Es ist eine Gefahr. Wir sind in einer der größten größte Stadt Deutschlands. Wir sind einer der sündhaftesten Städte Deutschlands. Wahrscheinlich extrem viele Abweichungen hier. Das ist die Gefahr. Jeder von uns muss jeden Tag entscheiden, wie lebe ich in dieser Welt? Wie setze ich mich mit dieser Welt auseinander, um trotzdem Gott ein Zeugnis zu sein? Und die Frage ist nicht so sehr, oder die Frage ist auch, teilweise leben wir in zwei Welten. Am Sonntag sind wir hier, hören wir uns den Gottesdienst an, geben wir eine schöne, heilige Fassade ab. Während der Woche bin ich ein Arbeitnehmer oder ein Arbeitgeber und da lebe ich nach den Prinzipien der Welt. Das ist nicht, was er hier sagt. Das ist nicht, was er hier sagt. Und das ist die Gefahr, in der wir immer wieder stehen. Es geht dabei um einen Brief, den er jetzt geschrieben hat, einen Tränenbrief des Paulus, den er in 2. Korinther 2, Vers 4 hat er davon geschrieben. Er hat einen Tränenbrief geschrieben. Ihm war das so wichtig. Er hat so viel Beziehung zu den Korinthern gehabt. Es waren Brüdern und Schwestern. Und er hat so gelitten darunter, wie sie sich verhalten haben in der Welt, dass er ihnen diesen Tränenbrief geschrieben hat. Er war betrübt. Und er hatte Angst, dass er das Ziel nicht erreicht mit ihnen, dass sie nicht verstehen, wie sie umgehen können in dieser Welt. Seine Ehrlichkeit gegenüber der Wahrheit und seine Offenherzigkeit der Korinther gegenüber ermöglichte, die Herzensveränderung im Leben der Korinther hervorzurufen. Weil er so offen war, weil er so direkt war, haben die Korinther das scheinbar verstanden, dass sie umkehren mussten, dass sie eine Kehrtwende machen mussten, auch als Gläubige. Es ist so einfach, in die Welt zu verfallen und die Dinge dieser Welt zu lieben. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17, dass wir sollen die Welt nicht lieben, weil wir sind nicht von der Welt, das ist das Erste. Aber die Welt vergeht und all die Bedürfnisse und die Augenlust, all das wird vergehen. Er sagt, hört noch mal zu, denn wenn ich euch auch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereue habe. Also er sagt wirklich, es bereut ihn nicht, dass er sie verletzt hat, aber er bereut ihn doch, denn ich sehe, dass euch dieser Brief betrübt hat. Also ich will keinen Bruder oder Schwester betrüben. Möchte ich nicht, das ist nicht mein Ziel. Das ist kein Ziel des Hirten, aber wenn auch nur für eine Stunde, nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Warum ist das so wichtig? Warum ist die Buße so wichtig? Denn ihr seid zu Gott gewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Er sagt, egal was ich gemacht habe, euch geht es viel besser, nachdem ich es euch gesagt habe, auch wenn das geschmerzt hat. Auch wenn das geschmerzt hat. Die Betrübnis der Welt, sagt er dann noch, wirkt den Tod. Stellt euch mal vor, du kannst betrübt werden und Betrübnis gibt es überall. Betrübnis, dass ich erwischt worden bin oder sonst was. Ich werde dann darauf noch eingehen. Aber das ist nicht etwas, von dem er spricht. Paulus hat die Gemeinde tatsächlich betrübt. Er hat ihr Leid zugefügt. Er hat verstanden, dass er sie betrüben würde und hat es trotzdem gemacht, weil er wusste, es muss sein. Er bereute es nicht. Und bereut es doch. Der ist schizophren, der Typ. Wie kann er das sagen? Auf der einen Seite, nein, doch, was ist? Entscheide dich doch, Paulus. Er sagt, er weiß, was Gott will und er weiß, wie schmerzhaft das sein kann, weil er es selber erlebt hat. Er bereut es nicht, weil es seinen Zweck erfüllt hat. Heil und Erlösung, Segen hat das erfüllt. Er bereut es, weil er seine Liebe und seine innige Gemeinschaft mit ihnen geschwächt hat, wenigstens scheinbar geschwächt hat. Er hat ihnen Schmerzen zugefügt. Aber wie gesagt, sie waren nur kurzfristig, nur eine Stunde im Verhältnis. Nicht, dass er wirklich von einer Stunde spricht hier. Er spricht, verhältnismäßig ist das gar nichts, wenn du auf die Ewigkeit guckst. Wenn die Betrübnis zum Heil führt, was ist da ein Monat Betrübnis? Ein Jahr Betrübnis? Leid. Gar nichts. Gar nichts. Diese Art von Betrübnis hinterlässt keinen Schaden, sagt er, die er zugefügt hat. Sie erzeugt im Gegenteil anhaltende Freude und das Heil und die Gnade in Christus. Illustration, wie können wir uns das vorstellen? Denkt nur an eure Kinder, wie ihr sie erzieht. Manchmal muss man harte Sachen sagen und das schmerzt. Schmerzt sehr, aber ihr wisst, wenn ihr es nicht tut, was am Ende folgen wird. Jemand, der seine Sünde überlassen wird, wird zum Tode werden, sterben. Nicht nur physisch sterben, auch geistlich sterben. Wenn ihr eure Kinder nicht erzieht, und Erziehung ist schwer, jede Erziehung ist schwer, jeder von uns weiß, wenn er das Kind züchtigt, dass er eher weint darüber würde, anstatt Freude haben würde. Oder eine Operation, eine OP. Stellt euch das nur vor, ein Arzt sieht, jemand hat Nierenschaden. Und er sagt, ach, lass das doch, ist doch egal. Wird keiner machen. Der Schmerz ist da, die OP ist da, all diese Dinge da. Im Moment habe ich eine Situation mit einer Mitarbeiterin, die durch Chemo durch muss. Unglaublich hart. Aber wenn sie weiß, wenn sie es nicht tut, die Chancen sind schlecht. Das bisschen Leid hat zur Folge, dass sie ein Leben dann hoffentlich in physischer gesund sein kann. Aber das ist natürlich nur auf eine begrenzte Zeit bedacht. Denkt jetzt an die Ewigkeit. Wenn ihr etwas, einen Tumor rausschneidet aus eurem Herzen, diese Sünde, wenn die angesprochen wird von einem liebenden Bruder, dann ist das schmerzhaft. Aber der Segen ist unglaublich groß. Seine offenherzige Hirtendienst ist immer mit Schmerz verbunden, auch für uns. Ein offenherziger Hirtendienst ist immer mit Schmerz verbunden. Zum Beispiel, ich kann nicht ansehen, wenn Geschwister in Sünde leiden. Das Schlimmste, was wir haben im Moment, wie wenn das EBTC und auch wir persönlich werden angegriffen von außen, wir sollen gewisse Sachen werden uns unterstellt. Das Schlimme ist nicht die Unterstellung. Das Schlimme ist, weil wir wissen und wir ihn konfrontiert haben, diese Person, dass es gelogen ist, dass es nicht wahr ist, was er sagt, weiß ich, dass diese Lüge ihn so sehr befängt und kaputt macht, dass die Leute dieser Person sogar krank wird. Und ich möchte ihn am liebsten davon befreien, aber er hört nicht. Und das ist genau, was David sagt, dass die Sünde so schlimm war, dass er jeden Knochen gemerkt hat, als er sie nicht bekannt hatte. Alles, das war physisch, hat das ihn so zermürbt, weil im Hinterkopf weißt du, du tust etwas, was du nicht tun solltest und Gott ist der Richter, er kennt die Gedanken. Die pochende Frage ist, wie weiß ich, wann ich eingreifen muss in eine Situation, wo Sünde offensichtlich ist? Wann verdecke ich Sünde mit Liebe und wann spreche ich das direkt an? Wie weiß ich, was ich machen muss und wie ich es machen muss? Aber hier bitte versteht, dass diese Art von Korrektur betrifft nicht nur Hirten, betrifft jeden von uns. Alle Geschwister sind aufgerufen, einander zu helfen, wenn wir in Sünde geraten. Jeder. Die ganzen Einanderstellen der Schrift machen das super deutlich. Geschwister, das ist für uns echt wichtig. Jeder Vater, jede Mutter, jeder Kinderstundenmitarbeiter, jeder Lehrer muss Korrektur aussprechen. Alle sind aufgefordert, einander in Liebe zu dienen. Daher sollten wir alle jetzt gut zuhören. Das Thema ist unglaublich wichtig, Buße. Ohne Buße, habt ihr gehört, sieht Paulus keine Zukunft und die Schrift macht sehr deutlich, dass wir keine Chance haben, gerecht zu sein. Also Paulus hat hier ein ganz klares Ziel vor Augen. Er möchte erreichen, dass die Korinther in dem Fall umkehren. Und er hat gerade in diesem Moment, interessanterweise diese Botschaft erhalten von Titus. Und er ist super fröhlich. Und deshalb schreibt er auch nochmal diesen Brief, wo er denen erklärt, warum er das gemacht hat und dass die Betrübnis nur vorübergehend war, wie man jetzt sieht, dass es ihnen besser geht. Aber wie machen wir das bei uns selber? Paulus wusste genau, was der Unterschied ist zwischen Buße und zum Heil und Betrübnis, die zum Tod führt. Nur Buße, die die Voraussetzung, um wahre Veränderungen zu erreichen, erfüllt, ist wirkliche Buße. Also, und das ist wichtig. Einige von uns werden sich jetzt fragen, klar, Buße ist notwendig, wir verstehen das, aber Buße und Buße ist ein Unterschied. Wirkliche Buße würde hat die Konsequenz, dass ein wirklich verändertes Leben hervortritt. Hat ein wirklich im Neuen Testament, die Buße im Neuen Testament, Metanoia, geht es um das Verändern der Absichten und besonders um das Abkehren von der Sünde. Wenn wir von Buße im Neuen Testament sprechen, Metanoia, ist das von Abkehren von der Sünde zum Richtigen. Im Sinne, wie Jesus dieses Wort gebraucht, verlangt er Buße, ein Absagen an das alte Leben und eine Hinwendung zu Gott, um errettet zu werden. Aber noch einen Schritt weiter geht er. Er erwartet nicht nur, um errettet zu werden, sondern erwartet, dass wir dem Gott der Bibel dienen, ihn hingegeben sind. Also es ist nicht nur ein 180% sich wenden, sondern es ist ein Wenden mit Taten, die folgen. Hört sich interessant an, alle wissen davon, aber passiert das immer? An einem solchen Gesinnungswechsel dachte Paul, als er auch dies zu den Thessalonichern schrieb, in 1. Thessalonicher 1,9. Schlag das mal auf, 1. Thessalonicher 1,9. Hier spricht Paulus zu den Thessalonichern und sagt Folgendes. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrtet. Die Buße habt und dem lebendigen Gott und wahren Gott zu dienen. Die Buße bei den Thessalonichern hat das bewirkt, dass sie sich nicht nur anerkannt haben, hey, ich bin sündig. Nein, sie haben sich auch weggekehrt von den Götzen, was immer das ist, und das können wir auch heute, alles, was Jesus ersetzt, ist ein Götze. Wenn du dich davon abkehrst, zu Jesus hin, reicht das noch nicht. Ihn anerkennst. Das ist gut, was er macht. Finde ich toll. Aber ich mache mein Leben weiter. Das ist nicht. Sondern dann ihm folgst und ihm dienst. Kein Gesinnungswandel kann mit wahrer Buße bezeichnet werden, der nicht diese drei Dinge, Elemente enthält. Die einfache, allerdings viel zu oft übersehene Tatsache lautet, wirkliche Gesinnungswandel wird notwendigerweise einen Wandel im Verhalten hervorbringen, ein verändertes Wandel im Verhalten vorbringen. Buße ist nicht nur ein Scham, ein Leid wegen der Sünde, obwohl wahre Buße stets ein Element der Zerknirschtheit beinhaltet. Denkt an Judas da. Sie ist ein Umorientieren des menschlichen Willens, die entschlossene Entscheidung, der Ungerechtigkeit den Rücken zu drehen und stattdessen der Gerechtigkeit anzustreben. Was bedeutet das? Wie gesagt, es ist ein totales Verändern. Es ist ein nicht Sinneswandeln mit Handeln. Wie gesagt, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter des Wortes sein. Auch ist die Buße kein menschliches Werk. Sie ist wie alle Teile der Erlösung ein souveränes, verliehene Gnade Gottes. Wir können uns nicht selber. Sie basiert auf das Werk Jesu Christi, das durch Gnade wir erhalten haben. Wir können das nicht selber erkaufen oder erwirken. Also selbst die Gemeinden im Umfeld haben natürlich die Echtheit der Bekehrung der Korinther wahrgenommen. Da hat Gott also auch die haben also erkannt, oder die ganzen Leute umherum haben erkannt, dass wenn wirkliche Buße stattgefunden haben, sie haben ein verändertes Leben gesehen. Sie haben gesehen, dass die Menschen nicht mehr ihren eigenen Lüsten nachgingen, sondern den Gott die Ehre gaben. Es gibt so viele Zeugnisse davon. Schlagt mal auf Apostelgeschichte 11, Vers 18. Wo sie das Zeugnis hörten von anderen, die Buße getan haben, hat Folgendes in Apostelgeschichte 11, Vers 18 steht. Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott, sprachen, so hat dann Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Sie haben es ersehen, sie haben gehört davon, sie waren begeistert davon. Sie haben das verstanden. Paulus schrieb den Timotheusbrief, um auch noch mal darauf aufmerksam gemacht zu machen. In 2. Timotheus 2, Vers 25, wird auch noch mal deutlich, was für eine Auswirkung die Buße hat und haben soll. 2. Timotheus 2, Vers 25. Er soll mit Sanftmut und Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht doch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Auch hier war ganz offensichtlich, dass Buße eine notwendige Veränderung sein muss, damit sie Gott bezeugen. Aber wir müssen auch daran denken, und das ist etwas immer wieder, was ich verstehe, Buße ist nicht etwas, ein Versuch, das Leben eines Menschen vor seiner Bekehrung zu verändern. Also es bedeutet nicht, du musst nicht Buße tun und dann wärst du bekehrt. Buße ist die Folge der Bekehrung, die Folge dessen, was Gott in unseren Herzen tut. Es ist eigentlich das Ausleben des Heils und es ist nicht die Voraussetzung des Heils. Da muss man unglaublich vorsichtig sein. Das gibt viele Menschen, selbst mein Schwager hat das gesagt, erstmal muss ich mein Leben in Ordnung bringen, dann kann ich zum Glauben kommen. Das ist es nicht. Das hat damit nichts zu tun. Buße ist die Folge des veränderten Herzens. Vielmehr soll man durch das auf seine Gesetzlosigkeit gestoßen werden und diese hassen und den Rücken drehen und dann Gott nachjagen. Also mit anderen Worten, man sieht auf seine Gesetzlosigkeit, man sieht auf sein schlechtes Leben, man ist davon schockiert, man wendet sich zu Gott, folgt ihm nach und dann folgen daraus die Werke der Gerechtigkeit. Aber hier, J.A. Packer hat Folgendes gesagt über Buße. Einfach nur mal was zu hören, was er darüber sagt. Die Buße, die Christus von seinen Leuten forderte, besteht in der entschiedenen Ablehnung allen dessen, was seine Ansprüche an unser Leben einschränken will. Also alles, was unsere einschränken würde, unser Leben. Buße ist auch nicht nur eine verstandesmäßige Aktivität. Wahre Buße beansprucht den Verstand, die Gefühle und den Willen. Also sie ist weit umfangreicher, als viele meinen. Also ein bußfertiges Leben hat einen deutlichen Aspekt, wo wir immer wieder sehen, dass Gott die absolute Oberhand in unserem Leben hat. Was Gott will, das will ich auch. Was Gott will, das will ich auch. Nun ist die große Frage, woher wissen wir, was Gott will? Woher wissen wir, was so richtig ist? Woher wissen wir, dass wir ein bußfertiges Leben führen? Wir wissen das nur dann, wenn wir Gottes Willen auch verstehen und tun. Und Gottes Wille stehen und vertun, sehen wir in der Bibel. Gott hat sie uns offenbart. Es ist sein Maßstab, der uns gegeben worden ist. Anhand dessen wissen wir, wie unser Leben aussehen soll. Er sagt ganz deutlich in der Schrift, was sein Wille ist. Er hat das in vielen Dingen offenbart. Wer Buße tut, wendet sich ab vom Dienst gegenüber der Welt und dem eigenen Ich und dient Gott. Das ist das. Er kehrt sich ab von dem einen und tut das am anderen. Das ist ein intellektueller, ein klares Verständnis. Beginnt Buße, fängt natürlich an mit dem Erkenntnis der Sünde, was Sünde ist, warum Sünde falsch ist. Und zwar dass wir verstehen, dass unsere Sünde, alles, was gegen das Wort ist, dass das den heiligen Gott gegen das Prinzip Gottes ist und dass wir Gott beleidigen durch das, was wir tun. Dass wir persönlich unserer Schuld verantwortlich sind, das verstehen wir auch. Wir erkennen, dass unsere Schuld nicht eine Schuld von jemand anders ist. Nicht, dass wir versuchen, Blame-Shifting machen, dass wir jemand sagen, der ist schuld an meinem Leben. Sondern wir verstehen, dass wir schuldig sind für Gott und diese Schuld nehmen wir auf uns. Und darüber tun wir Buße. Die Buße ist natürlich eine Voraussetzung auch der Errettung, aber die Errettung, wie gesagt, ist von Gott gegeben. Das ist das Gegenstück zu dem, im Grunde genommen, das ist das, wo Gott handelt und der Mensch handelt, wo wir aufgerufen sind zu bekennen und wir tun das und kehren um. Gott gibt uns aber die Kraft dazu. 1. Petrus sagt das deutlich, dass er uns alles gegeben hat zur Gottseligkeit, alle Kraft, alles, was wir brauchen zur Gottseligkeit. Soll die Buße zur Errettung führen, so gehört dazu auch, dass die Erkenntnis, wer Christus ist und damit verbunden, beginnen wir zuerst natürlich und vorerst, dass er das Recht hat, über unser Leben zu regieren. Und das ist der andere Aspekt. Das meine ich, ist nicht nur ein Anerkennen, sondern ein Dienen und Folgen. Und das ist der Aspekt, wo wir als Gemeinde aufgerufen sind. Wie weit verstehen wir, dass wir nicht mehr in der Welt leben oder dass wir nicht mehr von der Welt sind, aber in der Welt leben? Wie weit verstehen wir, dass unser Leben abgesondert sein muss? Wie weit verstehen wir, dass alles, was wir tun, zur Ehre Gottes dient? Nicht nur irgendwas, nicht nur ein Teil des Lebens zur Ehre Gottes dient, sondern alles. Dann ist es, also intellektuell verstehen wir das. Gefühlsmäßig ist echte Buße oft mit einem überwältigendes Gefühl des Kummers verbunden. Dieser Kummer ist an und für sich keine Buße. Denkt an Judas, das habe ich gesagt. Matthäus 27, Vers 3 macht deutlich, Judas war betrübt, aber er war nicht betrübt zur wirklichen Buße, zur Umkehr. Auch der reiche Jüngling, er war traurig, aber nicht traurig genug, dass er gehandelt hat danach. Hier in 2. Korinther 7, Vers 10 macht das deutlich, dass die Betrübnis gottesgemäß wirkt eine nicht bereuende Buße zum Heil. Also es ist kaum vorzustellen, dass Buße nicht auch Trauer hervorruft über das, was wir getan haben. Trauer über das, was wir getan haben. Mit anderen Worten, wenn wir sündigen, dann machen wir das nicht leichtfertig, dann ist immer gleich eine Trauer da und wir verstehen, wir haben gegen den heiligen Gott gesündigt und wie wir nachher im Abendmahl sehen werden, das Opfer, das Jesus gebracht hat, um uns freizusetzen, den Tod, den er leiden musste wegen dieser Sünde, den verstehen wir, das betrübt uns, dass wir das getan haben und davon wollen wir uns abkehren. Also Betrübnis hat auch einen gefühlsmäßigen Aspekt. Und zwar den gefühlsmäßigen Aspekt auch, dass wir Angst haben sozusagen, gegen Gott zu sündigen, der heilig ist. Da gibt es einige Beispiele im Alten Testament, Hiob 42, Vers 6 oder Jona hat das selber, Kapitel 3, Vers 5 und 6, da zeigt es deutlich, dass sie auch Trauer hatten über das, was sie gemacht haben, begriffen haben, was ich gemacht habe, ist falsch. Ich will dir dienen. Es ist auch eine willensmäßige Entscheidung. Die Buße schließt auch den Willen ein. Der wird verändert. Wir überlegen uns jetzt nicht mehr die ganze Zeit, was dient mir zum Besten im Leben? Wie kann ich mein Leben so führen, dass ich der Nutznießer aller Dinge bin? Sondern wir trachten danach, Gott die Ehre zu geben, seinen Willen zu verstehen, seinen Willen entschlossen nachzueifern. Und das hat definitiv Frucht im Leben. Und das ist etwas, wenn wir, schlagt mal auf, 1. Johannes, wenn wir wirklich noch die Freude an dieser Welt haben, dann ist immer die Gefahr groß, dass wir nicht wirklich verstehen, was wahre Buße ist. Johannes sagt hier in Johannes 2, Vers 15 und folgende, wo er sagt, 1. Johannes 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleischeslust, des Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt, und die Welt vergeht und ihre Lust, aber der Wille Gottes, der den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir haben gar nicht dieses Interesse, die Lust der Welt auszukosten. Man sagt sich einige, natürlich, ich möchte gerne noch Sachen erleben und sehen und genießen. Das ist die Sache, ist, warum wir das genießen und aus was für einer Perspektive wir das genießen, wie unser Herz eingestellt ist. Wenn wir das um unser eigenes tun, damit wir erfüllt werden, um uns selber zu füllen, ist das eine ganz andere Sache, als wenn wir das zur Ehre Gottes tun. Martin Lloyd-Jones hat Folgendes gesagt: Buße bedeutet die Einsicht, dass du ein schuldiger, unreiner Sünder vor Gott bist, dass du den Zorn und die Strafe Gottes verdienst und in die Hölle gehörst. Sie bedeutet, dass du anfängst zu begreifen, das Schreckliche, was man Sünde nennt, steckt in mir. Aber ich möchte sie losweihen, und dann wendest du dich der Sünde in allen ihren Spielarten den Rücken zu. Du sagst der Welt einerlei, sagst sie ab. Was das kostet, sowohl ihre Anschauung, all diese Dinge sagst du ab. Du magst vielleicht sogar finanzielle Nachteile haben, aber all das ist unwichtig. Und das ist wirkliche Buße. Du denkst nicht an die Konsequenzen, die es materieller, vergänglicher Dinge hat, sondern du denkst an die Ewigkeit, an Gott. Wie gesagt, Buße ist kein einmaliger Akt. Buße ist ein kontinuierliches Leben, was wir als Christen führen. Es fängt mit der Bekehrung an, aber es ist fortschreitend, lebenslang. Der Prozess, 1. Johannes 1, schlag mal aus, 1. Johannes 1, Vers 9, macht das so deutlich. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihm zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Und das spricht hier nicht von Ungläubigen, sondern das spricht von Gläubigen. Der Punkt ist, es ist ein konstantes Reinigen, ein Bewusstsein, dass wir Buße tun müssen, umkehren müssen, die Perspektive wieder korrigieren müssen. Und das ist genau, was Paulus hier sagte im 2. Korinther. Er hat denen deutlich gemacht, hey, das Leben in dieser Welt besteht konstant von Korrektur, Schmerz zu fügen unter Brüdern, wo sie darauf aufmerksam machen, und Korrektur. Die Liebe geht so weit, dass wir bereit sind, Sachen anzusprechen, die schwer sind, damit wir von der Sünde Abstand halten und uns korrigieren lassen. Wie sieht wirkliche Buße aus? Was sind das für Emotionen, die aufkommen, wenn Buße da sind? Es ist im Grunde genommen man merkt, man ist klar, dass es ein man hat Angst oder eine Trauer über die Sünde, ein Bekenntnis der Sünde, ein Scham von der Sünde, ein Hassen gegen die Sünde und ein Abkehren von der Sünde und Umkehr zu Gott. Das sind die Resultate, die wir sehen würden, wenn wir wirkliche Buße tun. Wenn wir wirkliche Buße tun. Ich möchte zuletzt noch einen Abschnitt vorlesen, beziehungsweise ich möchte darauf hinweisen, dass wir als Gemeinde und als Menschen, die Buße getan haben, auch eine Verantwortung haben vor den in der Welt. Wir sollen ein Zeugnis sein. Wir sollen zwar in der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. Und als solches müssen wir natürlich auch wirklich mit Buße umgehen. Wir müssen verstehen, dass wir ein Zeugnis sind. Wenn wir selber nicht Buße tun über die Sünde, die in unserem Leben ist, sind wir kein Zeugnis der Welt. Wir können die Leute nicht erreichen. Bußfertige Menschen sind das größte Zeugnis des Evangeliums in der Welt. Keiner von uns würde sagen, hey, ich bin sündlos oder ich bin fehlerlos, ich bin perfekt. Keiner sagt das von sich selber. Aber das ist oft, was in den Gemeinden vorgespielt werden könnte. Und das habe ich immer wieder gemerkt. Gesetzliche Gemeinden wollen sagen, wir sind perfekt. Da ist etwas Gutes an uns. Und das ist genau, was die Pharisäer gesagt haben. Sie haben gesagt, wir sind gut und haben vergessen, dass sie genauso schlecht sind wie alle anderen. Es gibt keine Errettung ohne Buße, durch die man sich von der Sünde lossagt. Heute gibt es so viele, die die Wahrheit von Christus hören und sofort, wie der erste Sohn gesagt, in Gehorsam verspricht, aber ungehorsam bleibt. Da gibt es das Gleichnis, wo es gesagt wird, wo der Sohn im Gehorsam, er sagt, er soll aufs Feld gehen, er sagt, ich gehe nicht aufs Feld und er tut das trotzdem, das ist Gehorsam. Der andere sagt, ich gehe aufs Feld und tut es doch nicht und will gar nicht sich verändern. Ihre positive Haltung Jesus gegenüber wird sie nicht retten. Die Furcht ihres Lebens zeigt, dass sie niemals Buße getan haben. Aber einige kehren der Sünde den Unglauben und den Ungehorsam den Rücken und nehmen Christus in Glauben Gehorsam an. Sie zeigen wahre Buße durch die Gerechtigkeit, die daraus hervorgeht. Also wahre Buße ist immer ein Zeugnis, das in Gerechtigkeit ist. Sie sind die wahren Gerechten. Jeder, der wirklich Buße tut und in der Buße lebt und in der Gerechtigkeit lebt. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und uns den Weg frei gemacht hat zu dir. Und dass du uns auch Buße schenkst durch Sündenerkenntnis und durch die Kraft, die du uns gegeben hast, nach deinem Willen dir nachzufolgen. Und dafür danken wir dir, bitten dich ganz speziell jetzt auch für das Abendmahl, dass uns bewusst wird, Herr, wo in unserem Leben vielleicht noch Sünde ist, wo wir Buße tun müssen, umkehren müssen, bekennen müssen und deine Gerechtigkeit anlegen müssen. Segne du jetzt den Rest des Gottesdienstes in Jesu Namen. Amen.